Deutschlandfunk Sportgespräch
mit Marina Schweizer. Ich spreche heute mit dem sportpolitischen Redakteur der Süddeutschen Zeitung, Thomas Kistner, anlässlich eines neuen Buchs, das er zusammen mit SZ-Kollege Johannes Aumüller kommende Woche herausbringt. Es geht um Thomas Bach, den deutschen IOC-Präsidenten. Und der Titel des Buchs sagt auch gleich, in welche Richtung es geht. Putins Oligarch, mit Y geschrieben, wie Thomas Bach und das IOC die Olympischen Spiele verraten. Herzlich willkommen, Thomas Kistner.
Hallo.
Herr Kistner, Putins Oligarch, eindeutiger in Russland Nähe kann man Thomas Bach ja nicht stellen. Was lässt Sie das so mutig tun?
Zum einen haben wir das Verhältnis in diesem Buch mal gründlich ausrecherchiert, das Thomas Bach zu Russland hat und vor allem hatte. Und da ist ja zunächst mal sehr schnell augenfällig für jeden, der die olympische Bewegung in den letzten Jahren, Thomas Bach regiert seit 2013 als Präsident des Internationalen Olympischen Komitees, wer das ein bisschen verfolgt hat in der Zeit, ein Stichwort, die große Staatsdoping-Affäre, die 2014 die Olympischen Winterspiele im russischen Sotschi total verheerend zerstört hat. Das kann man gar nicht anders sagen. Die kompletten Medaillenwertungen mussten umgestellt werden. Die russischen Athleten wurden also mithilfe mit staatlicher Akribie und mithilfe auch des russischen Geheimdienstes mit sauberen Dopingproben versorgt. Und zugleich sind sie vollgedopt durch die Arenen gebrettert und haben die Medaillen abgeräumt. Also das, glaube ich, hat jeder noch mehr oder weniger in Erinnerung. Und der Umgang des IOC mit dieser Affäre damals hat eigentlich die Amtszeit Bachs seit damals permanent überschattet. Denn das war eine fürsorgliche Täterschutzübung, die da mehr oder weniger durchgeführt worden ist. Mildestmögliche Sanktionen überall. Die russischen Athleten sind ja auch weiterhin dann bei den nachfolgenden Olympischen Spielen aufgetreten. Da wurde dann ein bisschen, die Hymne durfte nicht gespielt werden, die Flagge nicht gezeigt werden. Aber umso deutlicher trat hervor, dass es hierbei eben um russische Athleten gehandelt hat, auch weil man es an entsprechenden Farbkennungen und anderen Dingen überall natürlich sehen konnte. Also die Nähe von Bach zu Putin und zur russischen Sportarmada war seit seiner Amtszeit sehr deutlich zu sehen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite haben unsere Recherchen nun ergeben, dass Bach auch von Putins Gnaden ins Amt gehievt worden ist, als er 2013 gewählt wurde. Und das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Hinweis auf die Nähe, die frühere Nähe dieser beiden.
Ja, da wollte ich direkt auf eines der Kernstücke des Buchs mit Ihnen schauen. Zumindest aus meiner Sicht ist eines der Kernstücke der Recherche die eidesstattliche Erklärung von dem Nachfolger von Thomas Bach an der Spitze des deutschen Sports, Ex-DOSB-Präsident Alfons Hörmann. Diese eidesstattliche Erklärung hat er Ihnen gegenüber abgegeben. Und zwar geht's da noch um seine Rolle als deutscher Skiverbandspräsident. Da will er im Februar 2011 mitbekommen haben, wie Thomas Bach vor seiner Wahl zum IOC-Präsidenten zu einem Kurztrip nach Russland aufgebrochen ist, dort Putin getroffen haben soll und zurückgekommen sei mit der Aussage, ich bin jetzt sicher, dass ich es werden kann. Und mit es sei die IOC-Präsidentschaft gemeint. 2013 ist er ja dann ins Amt gekommen. Was deutet auf Königsmacher Putin hin?
Das deutet ganz massiv darauf hin. Wir müssen sehen, diese eidesstattliche Erklärung, die Alfons Hörmann abgegeben hat, die fügt sich nahtlos in die Landschaft sowohl damals konkret ein, als auch in die Vorgänge, wie Putin immer wieder Sportfunktionäre aus aller Welt zu sich geholt hat. Zum einen, zum anderen müssen wir sehen, Hörmann war damals zu dieser Zeit, das Ganze ist vorgefallen, im zeitlichen Rahmen der alpinen Skiweltmeisterschaft im Februar 2011 in Garmisch-Partenkirchen. Damals hat Deutschland noch voller Hoffnungen auf den Zuschlag für die Winterspiele 2018 gehofft. Die wurden 4 Monate später im Juni, nämlich in Durban in Südafrika, vergeben. Man dachte, man liegt da gut im Rennen. Auch da hätte Thomas Bach schon wissen müssen, dass das völlig chancenlos ist. Die Spiele sind ja dann auch gleich im ersten Wahlgang an Südkorea, an Pyeongchang gegangen. Und bei dieser Ski-WM war Hörmann als damaliger deutscher Skipräsident der Veranstalter sozusagen. Also er war der Hausherr. Und wenn man jetzt einfach als Chef der deutschen Olympiabewerbung da mal kurz verschwindet, dann meldet man sich natürlich ab. Das waren die Umstände, die Hörmann uns geschildert hat. Und daraus hat er dann eben auch diese Informationen schöpfen können, weil Bach ihm gesagt hatte, warum er verschwinden muss und wohin er verschwinden muss. Und er hat sich ja dann auch wieder erfolgreich zurückgemeldet, laut eidesstattlicher Versicherung von Hörmann. Wir haben Thomas Bach und das IOC wiederholt angefragt, mehrfach. Und wir haben keine Antwort dazu erhalten. Also es ist nicht dementiert worden, was ja eine mehr als einfache Übung wäre, zum einen, wenn es zutrifft. Und zum anderen wäre es eine ganz dringende Sache gewesen in der aktuellen Gemengelage, in der sich das IOC ja seit Monaten darüber beschwert, dass aus Russland Desinformationskampagnen kommen, dass man massiv angegriffen wird und so weiter. Dann wäre gerade das sehr, sehr wichtig zu sagen, Moment mal, das stimmt nicht. Wir wissen gar nicht, wie es zu dieser Erzählung kommt. Thomas Bach ist nicht zu Putin gereist und hat da mit ihm diesen wichtigen Karriereschritt Richtung IOC-Thron vollzogen.
Wir sprechen später nochmal über das IOC und ihre Konfrontation auch von Thomas Bach mit diesen Fragen, die Sie in der Recherche hatten. Lassen Sie uns nochmal kurz beim Thema Putin-Nähe bleiben. An welchen anderen Punkten in der Karriere können Sie denn eine solche Nähe ausmachen? Welche Kraft hat ein russischer Präsident überhaupt, um irgendwie als Königsmacher in einem internationalen olympischen Verband zu agieren?
Also wir dröseln in diesem Buch auf, auch die Zeit vor Thomas Bach und auch die Zeit vor Wladimir Putin. Es ist wie eine Ära, fast schon wie eine familiäre Chronik. Das Ganze beginnt 1980, als der olympische Ziehvater von Thomas Bach, nämlich Juan Antonio Samaranch, ein Spanier, der 1980 zum IOC-Präsidenten gewählt wurde. Als also dieser Samaranch in Moskau 1980 bei den Spielen mit massiver russischer Hilfe, hat ja wie gesagt bei den Moskau-Spielen stattgefunden, ins Amt gehievt worden ist. Samaranch war damals seit ungefähr 3 Jahren bereits Botschafter Spaniens in der Sowjetunion. Wir reden ja noch von der Sowjetunion hier. Und die Sowjets haben ihn unter Druck setzen können mit Beobachtungen, die sie gemacht haben. Da ging es um das Sammeln von Kunstgegenständen, das er intensiv betrieben hat. Samaranch ist auch später dafür bekannt gewesen, dass er ein begeisterter Kollekteur von Artefakten war. Und sie haben ihn zumindest überredet. So ist es dokumentiert in russischen Büchern, allerdings nicht in russischen Büchern, die jetzt erschienen, sondern in russischen Büchern, die vor mehr als einem Jahrzehnt erschienen sind von früheren KGB-Leuten, dass er mit dem KGB, dem damaligen russischen Geheimdienst, kooperiert. Sonst wäre die Karriere sehr schnell zerstört worden. So die Drohung, weil man ihm eben beim angeblichen Schmuggel von Kunstgegenständen aus der Sowjetunion heraus nach Spanien erwischt hätte. Es hat sich, und das ist mehr als augenscheinlich, ein extrem, extrem, extrem gutes Verhältnis zwischen Samaranch und der Sowjetunion entfaltet. Also er ist dann nicht nur 1980 da gewählt worden. Es war ja eine leninistisch angehauchte Großfeierwoche 2001, als Samaranch dann abtreten musste. Auch das hat er auf eigenen Wunsch dann in Moskau vollzogen. Da waren einige Straßen plakatiert mit seinem Konterfei und solche Dinge. Also er war ein ganz, ganz großer Moskau-Liebhaber. Und er ist dann sogar 2007 mit stolzen 87 Jahren noch einmal in Erscheinung getreten, als Sochi in Guatemala um die Winterspiele geworben hatte. Und das war ein ganz, ganz enges Rennen. Und in der Nacht vor der Kür Samaranch plötzlich eingeflogen und hat sich mit 4, 5 IOC-Mitgliedern im Laufe der Nacht noch unterhalten und hat die für Sochi umgedreht. Also Samaranch ist 21 Jahre lang an der Spitze des IOC ein ganz großer Freund der Sowjets gewesen, auch der Russen, Wir haben ja zwischendrin einen Zusammenbruch des Ostblocks erlebt. Und das gilt natürlich für seine ganze Entourage. Die Russen haben zwischendrin dann mal in den Zeiten des Chaos, in den 90er Jahren nach dem Zusammenbruch, wichtigere Dinge zu tun gehabt, ihr eigenes Land ordnen müssen, um sich sportpolitisch groß zu behaupten. Aber mit Wladimir Putin, der, das dürfen wir nicht vergessen, seit den 70ern ja auch für den KGB gearbeitet hat und in den 80ern dann sogar aus Deutschland operiert hat für den KGB. Unter Wladimir Putin wurde diese alte politische Ausrichtung neu justiert. Also sowohl die Sowjetunion, wie im Übrigen auch die DDR, wir erinnern uns, haben ganz massiv versucht, über den Sport die Überlegenheit ihres Systems zu demonstrieren. Die kleine DDR mit ihren 17 Millionen Einwohnern hat ja 1988, also kurz vor dem Zusammenbruch, sogar geschafft, in der Medaillenwertung an allen westlichen Ländern vorbeizuziehen, inklusive den USA. Was dahinter gesteckt, das haben wir dann bei der Aufklärung durch die Stasi-Unterlagen, Stichwort Staatsdoping und so weiter, mitgekriegt. Also da ist das wiederbelebt worden, der Sport als Vehikel für eine nationale Macht- und Qualitätsdemonstration. Und Putin hat dann sehr schnell jede Menge Großveranstaltungen an sich gerissen. Also Sochi war sozusagen die Warmlaufübung, aber die Russen haben es ja auch geschafft, 2018 sogar die Fußball-WM an Land zu ziehen. Und unter welchen Umständen dies geschehen ist, ist ja gnädig untergegangen im Schlagschatten der Katar-Affäre. Denn Russland und Katar haben ja zum gleichen Zeitpunkt den Zuschlag erhalten. Die ganze Welt hat sich auf Katar gestürzt, weil das natürlich geradezu auf der Hand lag, dass da irgendwas gelaufen sein muss. Und so konnte die russische Bewerbung, der russische Zuschlag da im Schlagschatten mitlaufen. Also Sport war total wichtig. Und neben diesen Events haben die Russen das gemacht, was sie früher zu Sowjetzeiten auch schon gemacht hatten. Es gibt ganz, ganz viele Präsidenten an der Spitze der verschiedenen Weltsportverbände. Also das fällt nicht so auf jedem Einzelnen, weil man in der Regel ja nur auf die ganz großen Verbände schaut, also natürlich auf den Weltfußballverband und auf Tennis, auf Leichtathletik vielleicht noch. Aber es wimmelt ja von Verbänden im olympischen System. Und an den Spitzen dieser Verbände sitzen entweder Russen selbst, sehr viele, oder aber Leute, die von russischen Gnaden da installiert worden sind oder sonst wie eng von Hause aus eng, national eng verwandelt sind. Also das ist eine gewaltige Machtposition, aus der heraus ich mit einer Unmenge von Stimmen operieren kann und viel bewirken kann politisch.
Und jetzt haben wir quasi die Machtposition auch Putins mit diesem verlängerten Arm in den Sport hinein, haben Sie jetzt gerade herausgearbeitet. Die Frage ist ja jetzt, wo Bach und Putin da zusammenkommen. Also Thomas Bach ist ja nicht erst ins IOC eingestiegen, als er Präsident wurde, sondern war viele Jahre vorher Vizepräsident. Wir haben verschiedene Punkte, an denen die beiden sich ja schon früh treffen. Welches sind da so Schlüsselereignisse?
Ja, die beiden sind eigentlich haben eigentlich immer einen freundlichen, guten Austausch miteinander gehabt. Haben auch viel miteinander telefoniert, haben sich an Geburtstagen angerufen und so weiter und so fort. Und man muss das so sehen, man hat da Eisen im Feuer, man sieht Entwicklungen. Man weiß ja auch nicht zu jeder Zeit ganz genau, ob einer dann vielleicht in 5 oder 6 Jahren dann wirklich gewählt wird. Und jetzt gerade, wenn wir auf Thomas Bach schauen, dessen Wahl war doch trotz der massiven Unterstützung, die er hatte von den Mächtigen im Sport, kein Selbstläufer in dem Sinne, dass es da gar keine andere Möglichkeit gab. Denn er ist kein beliebter Funktionär gewesen und hat sich bis heute nicht geändert. Also er ist nicht der Typ, dem die Herzen zufliegen. Er ist der Typ, der über die Macht kommt. Und er hat das sehr, sehr geschickt aufgestellt. Wir müssen sehen, dass diese Karriere ganz offenkundig so zustande kam, wie sie nach außen tatsächlich wirkt und immer gewirkt hat. Nämlich ein strategischer Masterplan. Verbindung mit allen mächtigen Positionen, also sowohl mit den Scheibuls in Südasien als auch mit der arabischen Welt ganz eng vernetzt. Thomas Bach war sogar Vorsitzender der Deutsch-Arabischen Handelskammer GORFA. Und dann eben diese Verbindung mit den Russen ganz eng. Und die Russen, das ist immer Putin. Und zu einem geeigneten Zeitpunkt, wenn man sieht, der Kandidat ist in der Spur, das war in dem Fall 2 Jahre vor der Wahl, und wenn man auch Signale aus der restlichen olympischen Umwelt, der befreundeten Umwelt erhält, und da kommt ganz sicher auch der Scheich Al-Sabah aus Kuwait ins Spiel, der zu dieser Zeit, bis ihm die Strafjustiz in der Schweiz zugesetzt hat, seit etwa fünf, sechs Jahren spielt er keine Rolle mehr. Bis dahin war das der Königsmacher. Er war auch der Königsmacher von Thomas Bach. Warum? Weil er die...
Der quasi gesagt hat, dass es eine langjährige Verabredung gegeben hat, dass Bach ins Amt kommt. 12 Jahre vorher, glaube ich, ne?
Exakt. Er hatte kurz vor seiner Wahl, hat der Scheich erklärt, er musste sich erklären, weil er öffentlich wiederholt gesagt hatte, dass er Thomas Bach unterstützt und hat sogar Stimmen prophezeit, wie viele Stimmen er dann in Runde 1 bekommt und durch ist. So kam es dann doch nicht, aber Bach wurde gewählt. Und der Scheich aus Kuwait hat da klargemacht, hat gesagt, es gibt eine Verabredung seit 12 Jahren. Damals zurückgerechnet war das genau seit 2001, als Samaranch abtrat und das Intermezzo mit dem belgischen Chirurgen Jacques Rogge dann begann.
Der dann IOC-Präsident wurde.
Der dann IOC-Präsident wurde, genau, und der dann auch für eine Phase der Ruhe gesorgt hatte. Man muss ja, das gehört auch dazu, sagen, Samaranch musste gehen wegen der Salt Lake City-Affäre, war da nicht mehr tragbar. Es gab massiven Druck, vor allem von den Amerikanern, also es musste was Neues her. Bach war damals noch deutlich zu jung für diese Position und man hat dann mit dem Belgier Jacques Rogge ein Gesicht gefunden, das man auch nach außen präsentieren konnte. Und das, was erwartet wurde, ist auch eingetreten. Die Bewegung wurde einigermaßen in ruhige Wasser umgeleitet und es war eine vergleichsweise skandalfreie Zeit. Und wenn es welche gab, war Rogge zumindest in der ersten Hälfte seiner Amtszeit sogar jemand, der dann hart durchgegriffen hat. Also nun kommt Bach und der Scheich aus Kuwait, Al-Sabah, der praktisch alle asiatischen Stimmen und einen großen Teil des afrikanischen Blocks hinter sich hat, war ein Mann, der auch extrem gut mit Moskau vernetzt war. Da hat auch die Ölschiene mit reingespielt. Al-Sabah war auch mal Chef der OPEC. OPEC ist eine Stelle, wo auch die Russen massiv angebunden sind. Also auch über diese Schiene hat es da eine enge Freundschaft gegeben. Und wenn ich jetzt ein solches Bündnis habe, dann werde ich sehr schnell zum Auserwählten des Kreml. Und das ist dann passiert. Putin hat sich festgelegt auf diesen Kandidaten. Das zeigen unsere Recherchen. Das haben dann auch die damaligen Mitbewerber, allerdings natürlich viel zu spät, als es dann schon zur Wahl ging in Buenos Aires 2013, festgestellt. Aus der amerikanischen Ecke beispielsweise kam dann die Erkenntnis, dass das IOC-Ehrenmitglied Henry Kissinger kurz vor der Wahl mal mit Putin zusammengesessen ist. Die sind ja öfter mal zusammengesessen. Und dabei gefragt hat, ob Putin vielleicht den Kandidaten unterstützen kann, der aus der amerikanischen Hemisphäre kommt. Das war Richard Carrion, war dann tatsächlich der größte Herausforderer von Bach damals bei der Wahl. Und da sei ihm beschieden worden, dass sich die russische Seite schon festgelegt habe auf den deutschen Kandidaten. Also das ging ziemlich rund. Wir schildern im Buch auch, wie zum Beispiel Sepp Blatter, der damalige Weltfußballpräsident, ein Schweizer, Besuch von Bach erhalten hatte. Bach hat gesagt, du, ich bin im Wahlkampf, lass uns mal zusammensitzen. Das ist üblich, das kann man ja auch so machen. Ja. Ich will dir mal erzählen, wie es unter mir weitergeht. Ja gut, können wir machen. Blatter sagte uns, er hat ihm da schon gesagt, dass er auf jeden Fall für den Schweizer Herausforderer Oswald, der damals auch im Ring stand, ist. Aber okay, man kann sich natürlich unterhalten. Und dann treffen die sich und Bach kommt und hat im Schlepptau Scheich Al-Sabah, zur großen Überraschung von Blatter. Al-Sabah war IOC-Mitglied. Er ist später auch in die FIFA reingekommen. Zu der Zeit war er noch nicht, also nicht im Vorstand, aber er kam dann später da auch rein. Und Blatter hat dann auch nachgefragt bei einer afrikanischen Fußballfunktionärin, die ebenfalls sowohl in der FIFA als auch im IOC ist, wie denn da die Situation ausschaut. Denn er hatte damals ein bisschen Wahlkampfhilfe für den Schweizer Kollegen Oswald betrieben. Und die Kollegin hat ihm dann gesagt, du Sepp, sorry, wir haben uns schon festgelegt, also der afrikanische Block, wie man das so kennt im Übrigen vor allem aus Städtevergabenaffären. Wir haben uns schon festgelegt, wir Afrikaner, wir wählen den deutschen Kandidaten.
Wir haben ja, um diese Machtstrategie zu verstehen, die Sie bei Thomas Bach beschreiben, jetzt verschiedene Personen, die Sie da als Wegbereiter aufzeichnen, auch biografisch. Also Russland mit Putin haben Sie jetzt gerade schon ausgeführt. Dann Ex-IOC-Präsident Juan Antonio Samaranch, ja als Wegbereiter noch IOC-Präsident, als sein olympischer Wegbegleiter und dann ja ganz zentral als Ziehvater der Ex-Adidas-Chef Horst Dassler. Der Ängste, so wie Sie ihn beschreiben, war ja Dassler, solange er gelebt hat, bis Ende der 80er Jahre. Was war ausschlaggebend für Bachs Werdegang und seine Machtstrategie bis ins Hier und Heute, die ja anfing im Werdegang als Abteilungsleiter internationale Beziehungen bei Adidas für Thomas Bach?
Horst Dassler hat, das ist ja mittlerweile auch gut ausgeforscht worden, unter anderem auch in den Archiven von Adidas. Horst Dassler ist eigentlich der, man kann sagen, der Erfinder der modernen Sportkorruption. Wobei vielleicht manches von dem, was damals getrieben wurde, zu der Zeit durchaus auch erlaubt war. Horst Dassler hat sich sehr früh eine Machtposition im Weltsport aufgebaut. Er hat erst den Fußball, die FIFA, quasi übernommen, indem er mit den entscheidenden Marketingideen kam, um ab Mitte der 70er Jahre hier ein strammes Werbekonzept aufzubauen. Später kam dann die Fernsehvermarktung dazu. Und er war 1980 in Moskau, wir hatten es ja schon angesprochen, auch neben den Russen der ganz starke Förderer für Samaranch. Da gab es damals sogar sehr direkte Klagen über Geldkuverts, die in der Nacht noch unter den Hoteltüren durchgereicht worden sein sollen. Also Horst Dassler war ganz eng mit diesen Sportgrößen verbunden. Er war der Mann, der Samaranch mit erschaffen hat. Und er war übrigens auch ganz eng mit den Sowjets. Also der ist wie ein Staatsgast dort hofiert worden. Zu diesen Zeiten, wo längst nicht jeder Politiker hinter den eisernen Vorhang reisen konnte, ist der mit der Standarte am Flughafen abgeholt worden in Moskau. Der musste durch keinen Zoll und war also einer, der bis zu Brezhnev, damals dem Staatsratsvorsitzenden, vordringen konnte. Und diese Machtposition hat er im Sport genutzt, um seine Figuren zu installieren, um seine Ideen durchzusetzen und um letzten Endes die Goldgrube an sich, nämlich den Rechtehandel, mit den großen Sportevents an sich zu ziehen. Da geht es dann um Medienrechte, Fernsehrechte und so weiter. Und zu diesem Berufe hat er eine Gruppe von Mitarbeitern, die wie eine, also Stichwort Turnschuh CIA, also wie ein Geheimdienst unterwegs war, angehalten worden ist, sich Notizen über jeden Sportfunktionär zu machen, mit dem sie Umgang haben. Das ging hin bis zur Konfektionsgröße, damit man weiß, mit was für Materialien man diese Figur beschenken kann. Wenn es jemand war, der seine Frau besonders geliebt hat, wurde da im Privaten ausgeforscht. Also welche Blumen mag sie, was für Geschenke mag sie und so weiter und so fort. Also es wurde mit geheimdienstlicher Akribie, wurden die Leute umgarnt, umzirzt. Die konnten sich aus Adidas Geschenkelagern bedienen und andere Wohltaten mehr gab es selbstverständlich auch. Und diese sportpolitische Abteilung hatte immer wieder Sitzungen mit Horst Dassler, bei denen beschlossen wurde, wie man sportpolitisch in den verschiedenen Hemisphären der Welt vorgeht, wie man beispielsweise auch genehme Funktionäre installiert, damit der jeweilige Sportverband besser auf Linie kommt. Und das hat ein Stasi-Spitzel sehr gut für die Nachwelt aufgeschrieben, natürlich zu einer Zeit, wo niemand damit gerechnet hat. Das war I.M. Möwe, Karl-Heinz Wehr, ein Funktionär aus Ostdeutschland, der im Boxsport sehr gut integriert war, der dann auch Generalsekretär des Boxsportverbandes AIBA wurde. Und der berichtet sehr genau, wie damals dann beispielsweise ein neuer Präsident in der AIBA installiert wurde, mit welchen korrupten Maßnahmen, was da gezahlt wurde, wie das Ganze gemacht wurde. Und er beschreibt bei diesen Korruptionssitzungen, diese strategischen Beratungen, wie gehen wir vor, dann eben auch die Spezialisten für die jeweilige Weltenregion, die da alle am Tisch gesessen sein sollen. Und da hat er zweimal auch Thomas Bach dabei, der zuständig gewesen war für Europa, auch für Osteuropa. Und hat den da in seiner Auflistung drin. Die Dinge, die Wehr beschreibt, sind unbestreitbar so abgelaufen. Das lässt sich ja dann an den tatsächlichen Ereignissen damals ablesen, wie gewählt wurde, auch ein bisschen wie vorgegangen worden ist. Als das Ganze erstmals aufgeflammt ist in den 90er Jahren, hat Bach natürlich sofort bestritten, dass er davon irgendwie wusste, dass er da irgendwie dabei war. Und Karl-Heinz Wehr hat das dann auch bestritten. Aber das ist höchst unglaubwürdig gewesen, weil seine ganzen Darstellungen wurde auch immer wieder von der Stasi mit Preisen, mit Prämien bedacht. Seine ganzen Darstellungen sehr, sehr zuverlässig waren über all die Jahrzehnte hinweg. Und die Verteidigungslinie war sehr dünn. Also damals wurde Thomas Bach durch Horst Dassler in diesen Zirkel schon eingeführt. Und als Horst Dassler dann sehr überraschend an Krebs verstorben war, 1987, hat Bach dann auch fast sofort Adidas verlassen. Wenige Monate später war er weg. Mit der Begründung, die er später gegeben hat, er hat sich immer nur nie Adidas, sondern nur Horst Dassler persönlich verpflichtet gefühlt. Und er hat dann im Schatten des IOC sehr schnell seine Sportfunktionärskarriere begonnen.
Die Sache mit der Kommunikationsstrategie und auch das Bestreiten, das haben Sie jetzt gerade noch mal angerissen. Sie haben ja Thomas Bach und das IOC mit diesen ganzen Punkten konfrontiert. Das verlangt die journalistische Praxis, die Chance, auf jeden Punkt reagieren zu können, um Stellung zu beziehen. Da ist ja etwas Interessantes passiert, das Sie vorhin angerissen haben. Warum ist man denn nicht auf einzelne Punkte eingegangen Ihnen gegenüber?
Also warum man nicht darauf eingegangen ist, bleibt Spekulation. Man kann sich natürlich denken, dass es schwierig ist, die Fragen so zu beantworten, wie es zur eigenen Zufriedenheit gereicht und nicht später bei einer Falschaussage ertappt zu werden. Das IOC hat den Weg gewählt, unsere Fragen und damit eigentlich auch unseren ganzen Ansatz zu framen. Das IOC hat die Fragen in den Kontext angeblicher russischer Desinformationskampagnen gestellt und mit Verweis auf solche Kampagnen es abgelehnt, irgendeine Frage zu beantworten. Das hat das IOC dann im zweiten Anlauf getan. Auf die ersten Fragestellungen hin im Herbst letzten Jahres ist es noch ausgewichen, hat gesagt, haben wir alle schon beantwortet und bedient euch aus den alten Antworten. Und das, was ihr hier neu bringt, ist Unfug aus unserer Sicht. Im zweiten Anlauf haben sie es dann geframed. Und seither läuft ja interessanterweise auch ein öffentliches Dauergejammere des IOC über russische Desinformationskampagnen, die da angeblich überall laufen. Was man sieht, sind Streiche von russischen Satirikern und solchen Leuten. Es hat auch mal ein komisches Pseudofilmprojekt im letzten Jahr gegeben bei Netflix. Ansonsten ist ziemlich unklar, wo wirklich Desinformationskampagnen laufen. Also wenn ich Sportfunktionäre beleidige, wie es offenbar öfter mal der Fall ist aus Russland heraus, dann ist das das eine. Aber Desinformation ist natürlich ein bisschen was anderes. Also das ist noch offen, der Nachweis des IOC, wo da überhaupt Desinformation stattfindet. Wenn ein deutscher Spitzenfunktionär eidesstattliche Versicherungen zu Sachverhalten abgibt, hat das jedenfalls gar nichts mit irgendwelchen russischen Quellen zu tun. Und das kann man dann auch nicht mit russischer Desinformation abtun.
Thomas Kistner war das, Autor der Süddeutschen Zeitung über das neue Buch, das er zusammen mit Johannes Aumüller verfasst hat, Putins Oligarch, wie Thomas Bach und das IOC die Olympischen Spiele verraten. Erscheint im DTV-Verlag. Danke, Thomas Kistner, für dieses Sportgespräch. Am Mikrofon war Marina Schweizer. Tschüss.